Ein Ehepaar sitzt zur ersten Sitzung beim Paarberater. Die beiden haben die Silberhochzeit schon längere Zeit hinter sich gelassen und es hat sich anscheinend so einiges angestaut, was es nicht mehr zulässt, die Ehe als wirklich glücklich zu bezeichnen. So sitzen sie da und der Therapeut fragt, so, was führt sie denn zu mir? Und dann bricht es aus der Frau heraus. Und sie rattert runter, was ihr Mann alles getan hat oder nicht getan hat, was er ihr schuldig geblieben ist. Und am Schluss gipfelt das Ganze in der Aussage, und er sagt mir nie, dass er mich liebt. Und während der Mann die ganze Zeit eher gelangweilt, resigniert dasitzt, richtet er sich bei dieser letzten Aussage auf und widerspricht, interveniert. Sagt, Moment, Schatz, bei unserer Hochzeit habe ich dir gesagt, dass ich dich liebe. Und ich stehe zu meinem Wort. Wenn sich etwas daran ändert, werde ich es dir mitteilen. Ich vermute, wir sind uns einig, das ist zu wenig. Ich vermute, ihr seht es auch so, man darf dem Partner ruhig öfter mal sagen, was man so von ihm hält und wie man ihn findet und dass man ihn liebt und mag und so weiter. Aber jetzt nehmen wir mal an, dieser Mann hätte in dem Gebiet alles richtig gemacht. Er hätte seiner Frau regelmäßig unaufgefordert, ganz wichtig, liebe Männer, unaufgefordert, und in den richtigen Worten gesagt, dass er sie liebt. Aber all die anderen Sachen, die die Frau gegen ihn anzuführen hat, hätte er nicht verändert. Wäre es dann gut gewesen? Besser? Sehr wahrscheinlich. Aber noch lange nicht gut. Denn in einer Beziehung gehört das Reden und das Tun zwingend zusammen. Es braucht eben nicht nur große Worte, sondern es braucht auch Taten. Ich mag es, unsere Gottesbeziehung mit Liebesbeziehungen zwischen Menschen zu vergleichen. Und ich weiß, dass man da immer sehr vorsichtig sein muss. Ich weiß, dass manche Leute, die unglücklich, unzufrieden in ihrer Ehe sind, sich dann denken, boah, ey, wenn das mit Gott so ist wie mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, dann kannst du mir damit aber bitte wegbleiben. Also, da muss man ein bisschen aufpassen, aber es stimmt schon. Viele Dinge, die meine Ehebeziehung besser machen, machen auch meine Gottesbeziehung besser. Viele Dinge, die meiner Ehe gut tun, tun meiner Gottesbeziehung gut. Wir sind, Steffi hat schon gesagt, auf der Zielgeraden unserer Predigtreihe zurück zur ersten Liebe. Wir haben uns als erstes angeguckt, was Jesus Johannes sagt über die Gemeinde in Ephesus, die so viel richtig gemacht hat. Aber sie hat ihre erste Liebe verlassen. Und diese Sehnsucht danach, dahin zurückzukommen, der spüren wir jetzt seit ein paar Wochen nach. Und haben da einige Tipps euch schon weitergegeben. Tu die Werke der ersten Liebe. Lass dich neu und mehr vom Heiligen Geist füllen. Verbring Zeit mit Gott. Umgib dich mit Menschen, die Jesus lieb haben. Und heute kommt der nächste Schritt, der nächste Tipp, nämlich das Reden und das Tun, was das unsere Beziehung mit Gott bringt. Unsere Textauswahl dazu ist ein bisschen asynchron. An Pfingsten habe ich über den Text gepredigt, der auf den heutigen Text folgt. Also wir springen heute so ein bisschen wild in der Apostelgeschichte hin und her und gucken uns an, was dazu geführt hat, was wir vor 3 Wochen hier im Gottesdienst gehört haben. Und der Text ist mal wieder zu lang, um ihn vorzulesen. Er ist auch nicht ganz einfach zu erzählen, darum mache ich das heute wieder hybrid. Das heißt, ich erzähle den Großteil des Textes und lese dann immer wieder mal die entscheidenden Verse wörtlich vor. Genau, und damit starten wir jetzt auch direkt mal durch. Wir sind in Apostelgeschichte 4 und in Apostelgeschichte 3 haben Petrus und Johannes ein Wunder verbracht in bester Jesus-Manier. Da war ein Gelähmter und die beiden haben ihn im Namen Jesu geheilt. Das ist eine Geschichte, die könnte genauso gut in den Evangelien stehen. Streich Petrus durch, schreib Jesus drüber und ihr hättet nicht gemerkt, dass wir in der Apostelgeschichte sind. Und auch wie es dann weitergeht, ist in bester Jesus-Manier. Denn Petrus und Johannes halten nicht einfach die Klappe, sondern als Folge von diesem Wunder fangen sie an zu predigen. Guckt euch mal den Evangelien an, das gehört fast immer zusammen, dass Jesus, wenn er ein Wunder tut, danach auch predigt und dass die Botschaft vom Reich Gottes weitergibt. Diese Heilung und dieses Predigen von Jesus, das gefällt den Sadduzäern überhaupt nicht. Jetzt kann man vielleicht stutzen, nicht den Pharisäern? Nein, diesmal sind es wirklich die Sadduzäer. Das war die religiöse Elite der damaligen Zeit. Und die haben nicht an eine Auferstehung von den Toten geglaubt. Und dann kommen die daher und predigen diesen Jesus, der von den Toten auferstanden sein soll. So ein Blödsinn. Und noch dazu den Jesus, den sie haben umbringen lassen, weil sie ihre Macht bedroht gesehen haben. Und die überlegen, was machen wir mit denen? Also, wir verhaften die, stecken die ins Gefängnis. Am nächsten Morgen holen sie die beiden aus dem Gefängnis raus und fragen sie vor dem ganzen Hohen Rat, wer hat euch die Kraft und die Autorität gegeben, solche Dinge zu tun? Und die Antwort von Petrus, die lese ich euch im Wortlaut vor. Apostelgeschichte 4, die Verse 8 bis 12. Erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihnen Petrus, ihr führenden Männer und Oberhäupter unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einen Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gerne geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und der den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Wumms, das sitzt. Das gefällt den Sadduzäern überhaupt nichts. Aber sie können nichts dagegen sagen. Ihnen gehen die Argumente aus. Denn jeder hat es gesehen. Jeder in Jerusalem hat mitbekommen, was da passiert ist. Dieser Typ, der jahrelang, jahrzehntelang an diesem Platz saß, ist wirklich geheilt worden. Das ist nicht wegzudiskutieren. Es ist alles schon öffentlich geworden. Aber sie wollen nicht, dass diese Botschaft, dass es Jesus war, der auferstanden ist, diesen Gelähmten geheilt hat, das wollen sie nicht, dass es noch mehr rumgeht. Also erteilen sie den beiden ein strenges Rede- und Predigtverbot. Wir haben nichts gegen euch in der Hand. Wir lassen euch jetzt frei. Aber haltet die Klappe. Ihr dürft nicht mehr von diesem Jesus reden. Und die Antwort von den beiden, die lese ich euch darauf auch nochmal im Wortlaut vor. Aber Petrus und Johannes antworteten nur, urteilt selbst. Ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da verwarnte der Hohe Rat die Apostel noch einmal, ließ sie jedoch ohne eine Strafe frei, weil er sonst Unruhe im Volk befürchtete. Denn alle Menschen in Jerusalem lobten Gott für das, was er getan hatte. Wie der Text dann weitergeht, das wissen die Leute, die vor 3 Wochen an Pfingsten hier im Gottesdienst waren. Die Jünger gehen nach Hause und machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Sie heilen, sie verkündigen, sie leben ihren Glauben. Mit der Konsequenz, dass nicht nur die beiden verhaftet werden, sondern alle Apostel. Die werden gefoltert, geschlagen, wieder freigelassen und machen wieder fröhlich weiter mit dem, was sie eben nicht lassen können. Sie bauen Gemeinde, sie breiten das Reich Gottes aus, sie verherrlichen Jesus. Das ist so das Setting, in dem wir uns heute bewegen. Und bevor wir jetzt in die konkreten Tipps gehen, was Reden und Tun und dieser Text hier mit deiner Jesus-Beziehung zu tun hat, gucken wir uns erstmal diesen ganz allgemeinen Reden- und Tun-Zusammenhang an. Wir lernen hier in diesem Text, dass für Christen Reden und Tun zwingend zusammengehört. Das eine zu tun und das andere zu lassen, funktioniert nicht. Zu sagen, oh, ich bin kein Mann der großen Worte, ich bin eher so der Praktiker, tätig in Nächstenliebe, ich lebe meinen Glauben lieber, als ich ihn ausformuliere. Haut nicht hin. Genauso andersrum nicht. Boah, ich kann vor allem reden, ich erzähle den Leuten von Jesus, aber so wirklich meinen Nächsten lieben, das lasse ich lieber mal weg. Haut auch nicht hin, da wird es einfach schief. Ich habe ganz oft schon den Satz gehört, verkündige das Evangelium, wann immer du kannst und wenn es sein muss, verwende Worte dafür. Und ich habe den auch schon selber in meinen Predigten gesagt. Der klingt nämlich so schön. Aber an unserem Text hier merken wir, er ist Blödsinn. Nämlich dann, wenn wir sagen, Verkündigung des Evangeliums funktioniert ohne eine der beiden Seiten. Ich kann das Evangelium nicht verkündigen, ohne zu reden, ohne zu sagen, wer Jesus für mich ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne ganz viele Christen, die sagen, boah, ich bin seit 30 Jahren auf der Arbeit und lebe meinen Glauben ganz aktiv. Ich bin liebevoll, ich vergebe, ich bin barmherzig, gnädig, gütig, sanftmütig, langmütig. Und das stimmt. Und es hat mich noch nie einer gefragt, warum ich so bin. Ja, dann hättest du mal den Mund aufmachen sollen. Reden und tun zusammen. Noch schlimmer finde ich fast, wenn man nur redet, aber nichts tut. Oder noch schlimmer, redet und das Gegenteil tut. Da wird es dann ganz übel und unattraktiv. Aber diese beiden Dinge, das lernen wir hier, gehören zusammen. Petrus handelt hier anders. Er tut Werke, er heilt im Namen Jesu und hört dann überhaupt nicht mehr auf zu reden. Sowohl im Tempel als auch vor dem Hohen Rat bezeugt er seinen Glauben. Also, wenn wir nur reden, aber nichts tun, passt es nichts. Wenn wir nur tun und nicht reden, passt es auch nicht. Wir lernen hier an den Aposteln, beides gehört zusammen. Und was ich besonders spannend hier finde, ist, Petrus und Johannes begrenzen sich nicht auf eine Zielgruppe. Als sie diesen Mann geheilt haben, predigen sie im Tempel vor allem vor ihresgleichen, vor einfachen Leuten, einfache Besucher des Tempels, denen erzählen sie von Jesus. Könnte man sagen, alles klar, liegt ja nahe. Aber dann kommen sie vor den Hohen Rat. Und allein ihr Dialekt wird sie schon als Landeier entlarvt haben. Als Laien, die eigentlich keine Ahnung haben. Und die stehen vor den Cheftheologen der damaligen Zeit. Und die zerlegen die nach Strich und Faden. Also sie, die Theologen, nicht andersrum. Vor, ich glaube, 2 Jahren war Frieder Trommer hier zu einem Seminar. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wie kann ich von meinem Glauben reden? Und der hat gesagt, du musst das Evangelium ja nicht dem Theologieprofessor erklären. Und da muss ich ihm widersprechen. Doch, wenn du von Gott dahingestellt wirst, dann kannst du das. Das sehen wir hier bei Petrus und bei Johannes. Die konnten das nicht von sich heraus. Das ist das Wirken Gottes, das ist der Heilige Geist, der denen das ermöglicht hat. Aber sie nehmen die Gelegenheit, die sich ihnen bietet, und nutzen die. Und ich habe das in meinem Leben schon ganz oft selber erlebt an mir. Die Leute, die mich am tiefsten geprägt und begeistert haben mit ihrem Glauben, das waren im Normalfall nicht die Gebildeten, die mir überlegen waren, sondern es waren ganz oft Geschwister jenseits der 70 mit einem ganz einfachen Glauben, mit einer ganz tiefen Liebe zu Jesus, die mich nicht mit einer monströsen Rhetorik überzeugt haben, sondern wo ich gar nicht anders sagen, als sagen kann, der Heilige Geist kam bei denen aus jedem Knopfloch. Und ich bin von Hausbesuchen nach Hause gegangen, wo ich hin bin, um sie zu segnen, und bin gesegnet nach Hause gegangen, weil das der Hammer war, wie die ihren Glauben bekannt haben. Also, seid bereit zu reden und zu handeln, wo Gott dich hinstellt. Das ist so das Grundsätzliche, das Reden und Tun gehört zusammen. Und wenn uns Gott hier eine Chance gibt, dann sollten wir sie nutzen. So, bis jetzt hatten wir noch keinen wirklich praktischen Tipp. Die kommen jetzt, denn wir erleben es im Text, dieses Handeln Gottes, Das Handeln der Apostel macht was mit den Aposteln selbst. Die gehen gestärkt aus dem Ganzen hervor. In meinem Einstieg, ihr erinnert euch an das Ehepaar beim Therapeuten, da habe ich gesagt, der Mann sollte mal mehr mit seiner Frau reden und er sollte am besten auch mehr mit seiner Frau tun. Das zeigt, mein Einstieg war miserabel gewählt, weil darum geht es heute überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass du mehr mit Gott redest und mehr mit Gott tust. Diesen Tipp hatten wir vor 2 Wochen bei Nikolai. Na, hieß Date mit Gott. Da ging es darum, Zeit mit ihm zu verbringen. Es geht heute darum, mehr über Gott zu reden und mehr für ihn etwas zu tun. Das klingt im ersten Moment so ein bisschen komisch. Was soll das denn bitte für meine Jesus-Beziehung bringen, wenn ich über Gott rede und wenn ich für ihn etwas tue? Ich möchte euch das jeweils an Vergleichen aus meiner Ehe zeigen, weil das funktioniert nämlich da genauso. Also was bringt es, wenn ich über jemanden rede und für ihn etwas tue? Das Erste, ich mag es, wenn ich so systematisch bin, geht dann übers Reden, ne? Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass es gut ist, als Ehepaar miteinander zu reden. Ja, da habe eben beim Einstieg alle so ein bisschen genickt. Das ist so allgemein gut, würde ich sagen. Übereinander zu reden kann aber auch gut sein. Das ist uns manchmal so ein bisschen fremd. Denn wir lernen ja, lästern ist böse. Hinterm Rücken über jemanden zu reden, macht man nicht. Doch, macht man wohl, wenn du gut über jemand anderen redest. Dann darfst du auch über ihn reden. Ich habe einen Freund oder mehrere Freunde sogar, mit denen ich mich tiefer unterhalten kann als über das Wetter, Fußball und die letzten politischen Aktivitäten. Wo wir uns gegenseitig fragen können, wie geht's dir gerade so mit Jesus? Wie läuft's in deiner Ehe? Was bewegt dich gerade wirklich? Und das sind ganz wertvolle Beziehungen. Das ist natürlich nicht bei jedem Gespräch so, aber unser Ziel ist eigentlich, wenn wir uns treffen, dass wir jedes Mal auch diesen tieferen Zugang zueinander haben. Und mir ist aufgefallen, dass ich regelmäßig, wenn ich mit einem der Freunde über meine Ehe rede, ins Schwärmen komme über meine Frau. Dass ich auf einmal merke, dass ich anfange zu erzählen, wie großartig die eigentlich ist. Wie liebevoll sie mit unseren Kindern umgeht und gleichzeitig wie konsequent sie die erzieht. Wie sehr sie mir den Rücken frei hält, wie sehr sie für mich ist, wie gut sie mir tut, wie viel Freude es mir immer noch macht, mit ihr zu reden und Zeit mit ihr zu verbringen. Neulich meinte jemand zu mir, naja, ihr seid ja noch frisch verheiratet, da ist das noch so. Aber hey, wir haben bald 10 Jahre und es ist immer noch so. Und über dieses Reden und Schwärmen merke ich auf einmal, wie gut ich es eigentlich habe. Dann muss ich erst mal meine eigenen Worte hören und staune neu, wie gut ich es erwischt habe. Und obwohl ich die Zeit mit meinen Freunden wirklich genieße, sind das dann die Momente, wo ich mir denke, ach, wann gehen wir jetzt eigentlich wieder heim? Wir könnten eigentlich mal wieder so in Richtung Carina, so wäre doch schön jetzt. Das schafft eine Nähe, wenn ich über sie rede. Das prägt meine Sicht auf sie und macht was mit mir. Und im Glauben ist das ganz genauso. Ich merke das bei unseren Glaubensgrundkursen. Da gibt es eine Einheit, da geht es um die Kosten der Nachfolge. Das ist mir ganz wichtig, unseren Glaubenskursteilnehmern deutlich zu sagen, Jesus nachzufolgen ist nichts, was du nebenbei tust, sondern das kostet dich was. Und zwar richtig. Du musst das Recht aufgeben, dein Leben selbst zu bestimmen und die Verfügungsgewalt über dein Leben abgeben. Und das ist nichts, was ich leichtfertig tue. Um diese Kosten zu bezahlen, muss ich auch wissen, was es mir bringt. Und in meinem Konzept vom Glaubensgrundkurs steht an der Stelle nur ein Stichwort. Wenn es passt, Doppelpunkt, von Jesus schwärmen. Und dann fange ich an. Zu erzählen, wer dieser Jesus ist. Zu erzählen, was ich mit ihm erlebt habe. Zu erzählen, wie er mich in den höchsten Höhen und den tiefen Tiefen meines Lebens erfahren habe und wie er mich getragen hat. Und während ich da so rede, fange ich selber an zu staunen. mit was für einem Gott ich da eigentlich unterwegs bin. Wie gut ich es habe, diesen Gott zu kennen und ihm nachfolgen zu dürfen. Und auf einmal glaube ich mir selbst, dass es tatsächlich nichts Besseres gibt, als diesen Jesus zu kennen. Und es ist auch manchmal in meinen Predigten hier vorne so. Ich weiß, ich habe manchmal die Tendenz, minimal zu schnell zu reden. Aber ich glaube, das geht alles noch. Gefährlich werden die Stellen, wenn ich anfange, in Schwärmen zu geraten. Wenn ich anfange, von meinem Glauben, von meinem Gott, von meinem Jesus zu schwärmen. Und dann merke ich oft, dass ich so aufhöre, zu euch zu reden. Dann predige ich zuallererst mir selbst. Und meine Predigt verändert mich. Sie verändert meine Sicht auf Gott. Sie verändert meine Jesus-Beziehung. Eigentlich ja total abstrus, oder? Ich habe das ja alles vorbereitet. Und trotzdem, wenn ich höre, was ich sage, wenn ich höre, wie genial dieser Gott ist, dann macht das was mit mir. Darum ist es wichtig, dass ihr sprachfähig werdet im Glauben. Ihr müsst nicht die Zwei-Naturen-Lehre erklären können. Ihr müsst nicht die Frage nach der Theodizee beantworten können. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was es ist, ist es vollkommen egal. Denn darum geht es nicht. Ihr müsst lernen, eure Geschichte mit Gott zu erzählen. Wer ist Jesus von euch, für euch? Was habt ihr mit ihm erlebt? Warum folgt ihr ihm überhaupt nach? Glaube ist oftmals so eine Gewohnheitssache. Man geht halt sonntags in die Gemeinde, weil man das schon immer so gemacht hat. Aber da war doch mal mehr, diese erste Liebe. Wer ist dieser Jesus von euch? Es geht nicht um theologische Richtigkeiten, sondern es geht um deine Geschichte. Und ich möchte dich herausfordern, jetzt gleich, nach der Predigt, singen wir noch ein Lied. Das habe ich jetzt mit der Band nicht abgesprochen, aber ich erteile euch hiermit ein Nicht-Mitsing-Erlaubnis. Ihr müsst das letzte Lied nicht mitsingen. Wenn ihr stattdessen in dieser Zeit euch in eurem Kopf leise eure Jesus-Geschichte erzählt. Erzählt euch mal, warum ihr diesen Jesus lieb habt. Warum der so großartig ist. Dann müsst ihr nicht mitsingen. Wenn ihr multitaskingfähig seid, könnt ihr auch beides gleichzeitig machen. Genau, und am Wochenende, Jesus-Intensivwochenende, werden wir auch genau das tun. Wir werden uns unsere Jesus-Geschichten erzählen und uns selber damit im Glauben stärken. So, der Text sagt ja, und ich habe es eben auch gesagt, es gehört beides zusammen, das Reden und das Tun. Darum noch den zweiten Tipp. Und ich mache auch das mal wieder an der zwischenmenschlichen Beziehung deutlich. Meine Frau hat so ein Faible für kleine Zettelchen, so groß, die sie in meinem Büro versteckt. Von Zeit zu Zeit. Da stehen dann lauter kleine nette Sachen drauf und diese Zettel sind dann überall. Unter meiner Tastatur, in meinen Kaffeetassen, zwischen meinen Büchern. Und wenn man denkt, man hat alle gefunden, dann findet man eine kurze Zeit später nochmal einen. Ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen wieder einen gefunden. Der muss seit mindestens 2 Jahren da liegen. Also das ist ein niemals endender Fundus an kleinen Nettigkeiten. Und meine Frau hat ein Faible für Lunchboxen. Wenn ich mal längere Zeit weg bin, so einen ganzen Tag unterwegs mit dem Zug, packt sie mir gerne heimlich was zu essen ein. Nicht, weil ich nicht in der Lage wäre, mir was zu essen zu machen, ich kann das durchaus alleine, aber weil sie es einfach liebt, mir eine Freude zu machen. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Jetzt könnte man sagen, ja, die Beziehung wird also besser, weil Carina was für mich tut. Aber das Ganze ist ein Kreislauf. Wenn ich ihr begeistert erzähle, dass ich wieder einen Zettel gefunden habe, dann freut sie sich über meine Freude. Und wenn ich ihr ein Bild von der leeren Lunchbox schicke per Handy, dass es mir so gut geschmeckt hat, freut sie sich über meine Freude. Und unsere Nähe wächst durch diesen Kreislauf. Und ein schönes Beispiel mit Gott ist in dem Zusammenhang das Thema Lobpreis. Warum singen wir im Gottesdienst Lieder? Weil Gott würdig ist, angebetet zu werden. Wir tun das nur, weil er es verdient. Das ist eigentlich eine absolute Einbahnstraße. Wir singen, weil er es verdient, weil er es liebt, angebetet zu werden, weil er unseren Gesang liebt, unsere Musik liebt. Aber wie oft bist du aus dem Gottesdienst nach Hause gegangen und hast dir gedacht, boah, die Musik heute, das war der Hammer. Das hat meinen Tag verändert, das hat meinen Gottesdienst geprägt, das hat mich gestärkt. Und das ist nicht, weil Musik so eine psychologische Wirkung auf dich hat, sondern etwas, was du für Gott tust, fällt auf dich zurück. Diese Begegnung mit dem lebendigen Gott verändert dich und zieht dich zu ihm hin. Also, indem du etwas für Gott tust, wirst du gestärkt in deiner Beziehung zu ihm. Win-win-Situation, würde ich sagen. Und eine tiefere Ebene habe ich jetzt noch zum Abschluss für euch dabei. Auch hier könnte man mit ein bisschen Mühe eine zwischenmenschliche Parallele ziehen, das schenke ich mir jetzt aber. Ich denke, ihr bekommt den Punkt ganz gut. Und wir müssen einen kleinen Umweg dafür gehen. Ich habe hier schon öfter über das Wesen von Sünde geredet. Da stand neulich ein schicker Cocktail, der dargestellt hat, dass Sünde Gift ist. Das Wesen von Sünde ist Beziehungsstörung. Sünde zerstört deine Beziehungen zu anderen Menschen, aber vor allem zum lebendigen Gott. Und auch wenn Jesus die Strafe für deine Schuld am Kreuz getragen hat, musst du mit den Konsequenzen deines Tuns heute noch leben und klarkommen. Jetzt stellen wir uns mal die Situation vor, die ja leider nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Du hast Mist gebaut. Du hast etwas getan, was nicht zu deinem Status als Gotteskind passt. Und das voll bewusst. Du weißt genau, das passt nicht zu Jesus und du hast es trotzdem getan. Deine Krone ist verrutscht. Dein weißes Gewand, was du bekommen hast, ist mit dem Schmutz der Sünde befleckt. Und das passt, die Beziehung ist gestört. Wie gut, dass du auch weißt, wie du dich zu verhalten hast. Hin zu Jesus, hin auf den Schoß des himmlischen Vaters, ihm erzählen, was schiefgegangen ist, ihn um Verzeihung bitten, Krone richten lassen, neues Gewand bekommen, kuscheln, Vergebung zugesprochen bekommen und mutig weitermachen. Leider nicht, oder? Das wäre das richtige Verhalten. Aber wie verhalten wir uns oft? Weg. Weg von Jesus. Scham, Angst, Wut treiben dich eben nicht in die Arme deines liebenden Vaters, sondern schieben dich ganz weit weg. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dir, wenn du gesündigt hast, denkst, ich kann jetzt nicht beten. Ich kann doch nicht schon wiederkommen und ihm zum 725. Mal erzählen, dass ich Mist gebaut habe. Und selbst wenn ich probiere, das auszuklammern, das steht doch zwischen mir und Gott. Ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich wegen meiner Schuld aufgehört habe zu beten, aufgehört habe, Bibel zu lesen und teilweise sogar aufgehört habe, in den Gottesdienst zu gehen, weil ich es nicht ausgehalten habe, mit meiner Schuld zu Jesus zu kommen. Das ist das Grauenhafte an Sünde. Es ist eine Beziehungszerstörung. Das Coole ist, es funktioniert in die andere Richtung ganz genauso. Wenn du dich den Geboten Gottes entsprechend verhältst, dann entsteht Nähe. Das ist ein Aspekt beim Thema Gebote, Gehorsam, den wir oft vergessen. Ja, Gottes Gebote sind gut für uns. Ja, Gott hat als unser Herr das Recht, Dinge von uns zu folgern. Aber diese dritte Sache, die ist auch noch total wichtig. Wenn du Dinge tust, die im Sinne Gottes sind, dann entsteht eine ganz große Nähe zwischen ihm und zwischen dir. Und ich weiß, dass Merksätze ja ganz wichtig sind. Darum habe ich die euch hier mal auch noch hingeschrieben. Die darf man sich gerne mitschreiben und merken. Sünde trennt dich von Gott. Gehorsam schweißt euch zusammen. Wenn du näher hin willst zu Jesus, dann sei gehorsam. Dann tu diese Dinge, wo du weißt, dass Gott sie gut findet. Liebe, vergib, sei sanftmütig, sei gnädig, sei barmherzig. Fliehe dem Bösen und tu das Gute. All diese Dinge, und die schaffen eine Nähe mit Jesus, die schweißen euch zusammen. Also, rede und tu. Halte diese beiden Dinge zusammen. Schwärme von Gott und tu gute Werke, denn das schweißt dich mit deinem himmlischen Vater zusammen. Amen.